jetzt in dem Fall sinnvoll wäre. Das ist eine Art minimale Infrastruktur, die sonst alleine vor sich hin wurstende Leute verbinden kann. Und die Idee war dann eigentlich, dass sich an vielen Orten in der Region eigenständige Ketten bilden würden, die dann via dieses Telefon verbunden sind. Im Weiteren kommt noch dazu, dass über diese Nummer, dass diese Nummer auch eine Art Telefonzeitung sein kann, wo sich jeder Mensch informieren kann, wenn irgendetwas, eine Aktivität bevorsteht. Realität ist dann aber, also die Telefonkette, von der heute die Rede ist, dass das eine relativ kleine Gruppe ist von Leuten, die jetzt dieses Jahr hindurch versucht haben, wenn ein Anschlag passiert ist, das Minimalste auf die Beine zu kriegen. Und mit unterschiedlichem Erfolg, auch vielen Fragezeichen, ja, weil oft irgendwie das Gefühl blieb, wie die Feuerwehr hinten rein zu rennen. Und andererseits aber, also mir ging es so, je mehr ich auch gesehen habe und je mehr Kontakte entstanden, desto mehr wurde mir klar, was ich eigentlich tun wollte. Und ich denke, das ist, also für mich war das ein wichtiger Schritt überhaupt, ja, zu sehen, was denn dort real abläuft, wie die Situation ist, denn das erfährst du nicht aus den Medien. Ja, wir haben dann, es gab Anschläge im letzten Jahr an vielen Orten in der Region Zürich, Uster, Geroldswil, Bülach, Neftenbach, Spreitenbach. Und ich kann kurz ein bisschen erzählen, was wir da konkret gemacht haben. Also wir haben die Betroffenen selber, die haben uns nie angerufen auf die Nummer, weil wir hatten gar nie die Zeit und die Kraft, auch in die Lager zu gehen, bekannt zu machen, wer wir sind, was wir wollen. So erfuhren wir von den Medien davon und gingen dann einfach vorbei und schauten, was ist passiert, sprachen mit den Leuten. Und das Verrückte war, dass wir eigentlich meistens die Einzigen waren, die überhaupt kamen, außer vielleicht den Bullen, die ihnen misstrauten und sie selbst beschuldigten. Ja, und nahmen dann Kontakt auf und versuchten abzuklären, was wollen sie oder finden sie gut, was wir machen wollen. Es gab so Situationen, Holzbaracken in Neftenbach, ein Brandanschlag, vorher hatte es keine Feuerlöscher in dem ganzen Haus, es gab kein Telefon. Da versuchten wir etwas in Gang zu bringen, dass wenigstens diese minimalen Dinge hinkamen. Andererseits war es auch eine schwierige Situation, denn wir merkten, was eigentlich alles nötig wäre, kamen aber von Zürich her und hatten ziemlich begrenzte Kapazität und gingen dann wieder. Wir mussten auch irgendwie klarstellen, was wir können und was nicht. Dann versuchten wir meistens irgendwie mit Flugblattaktionen Gegeninformationen an die dort wohnenden Leute zu bringen. Es war teilweise auch ein bisschen absurde Situationen in Spreitenbach, das Einkaufszentrum, ein Riesenpalast, gerade 100 Meter nebenan zwei kleine Holzbaracken, wo eben der Anschlag passierte, Samstagmorgen, und die Leute waren im Einkaufsstress und interessierten sich ziemlich wenig für was wir ihnen mitteilen wollten. In Bülach war es für mich ziemlich eine motivierende Sache. Also obwohl es eigentlich, ja, motivierend. Einfach weil wir dort etwas mehr auslösen konnten als vielleicht andernorts. Der ganze Anschlag dort, der wurde von den Bullen verschwiegen. Und in der WOTS kam das dann doch raus. Und wir gingen dann hin und sprachen mit den Flüchtlingen im Lager, die waren interessiert daran, dass etwas läuft, beteiligten sich auch ziemlich engagiert an den Diskussionen, und vor allem war es dort möglich, dass nicht einfach wir von Zürich kamen und etwas machten, sondern dass in Bülach selber sehr viele Leute irgendwie sich engagierten und sich Leute zusammenfanden, die bis heute daran weiterarbeiten. Und wir organisierten dann dort ein Giro, eine Art Demo durch Bülach, und das war für diese kleine Stadt ziemlich ein ungewohntes Ereignis. Und das gab natürlich auch zwiespältige Reaktionen. Andererseits konnte es nicht einfach überhört und überschwiegen werden, wie das den Behörden so gepasst hätte. Ja, und eben das Schöne war, dass sich dort eine Gruppe bildete, die jetzt weiter den Kontakt hält zu dem Lager und selber zum Beispiel Nachtwachenunterstützung macht oder Veranstaltungen, einfach das Ganze weiterträgt. Andererseits in Neftenbach, ein sehr kleines Dorf, dort haben wir nicht erreicht, die Leute selber anzusprechen, damit sie selber etwas weitermachen. Es war noch extrem zu sehen, wie dort die soziale Kontrolle groß ist, wie die Leute Angst haben, schon nur den Mund aufzumachen, was dort passiert. Dass sie offensichtlich weniger Angst haben, dass nebenan Leute so massiv bedroht werden, als zu sagen, stopp, wir machen was. Andererseits dort haben wir gemerkt, dass die Verwalterinnen dieser Flüchtlingshäuser, die hat sich ziemlich daneben benommen und sie geriet dann ein bisschen unter Druck, als sie gemerkt hat, da kümmern sich Leute, da gibt es Informationen über wie sie sich verhält. Und das hat dann vielleicht auch etwas verändert, ein wenig. Ja, und jetzt, was wir daraus für Schlüsse ziehen, also eigentlich haben wir gedacht, was wir da gesehen haben, wäre wichtig, oft abzuklären oder anzureißen, bevor ein Anschlag passiert. Also, dass wir eigentlich versuchen möchten, zu den Lagern und Häusern herauszufinden, wo gibt es welche, wie ist die Situation dort, Kontakte aufbauen, zum Beispiel eben abklären, gibt es einen Feuerlöscher, gibt es Telefone, die werden nämlich oft wieder herausmontiert von den Behörden. Dass wir weitere Leute ansprechen möchten, die versuchen kontinuierlich Kontakte zu halten. Dass wir Veranstaltungen machen möchten, bevor es Anschläge gibt. Ja, so in diesem Stile. Und eigentlich ist das Problem, dass sich viel mehr Leute daran beteiligen könnten und wir auch Interesse dann daran haben, dass sich mehr Leute beteiligen, dass es dann vielleicht eben über die bloße Feuerwehrfunktion hinausgehen kann. Mir ist nicht ganz klar, warum es so wenig Leute interessiert. Ja, ich kann vielleicht noch auch fürs LoRa die Nummer durchgeben. Das ist nämlich 272-1985. Und eben, das ist eine Infonummer, wo sich alle, die etwas wissen, das durchgeben können. Das wird dann abgehört und wir nehmen dann Kontakt auf mit den Leuten. Und es gibt dann jeweils am Tag darauf eine Sitzung, am Silke 115 um 8 Uhr, wo sich alle Interessierten treffen können. Und es ist auch gedacht als Telefonzeitung, wo ihr Informationen durchgeben könnt und abhören könnt.
Ja, wir sind immer noch in der Veranstaltung. Welche Widerstand gegen welche Verhältnisse live aus dem Puppentheater beim Stadelhofer Platz?
Das ist ein Kaffeesagen. Kurz, weil es das eigentlich erst am Entstehen ist und weil viel, eigentlich, warum es das geben soll, vorher erzählt wurde. In der Situation, dass sehr wenig gegen rassistische Übergriffe, gegen die immer rassistischer werdende Situation, dass da sehr wenig dagegen läuft, sehr wenig Offensives, vielleicht höchstens diese Aktionen gegen die Anschläge, wie es erzählt wurde, haben wir wieder einmal gedacht, dass es wichtig wäre, eine Struktur, einen Ort, einen Raum zu schaffen, wo kontinuierlich Informationen, Leute sich treffen können. Wir haben da sehr in den letzten Monaten lange rumdiskutiert. Es gab verschiedene Vorstellungen haben damit angefangen und fangen damit an. Also es geht weiter. Ziel ist, dass Gruppen und Einzelpersonen sich treffen können, Informationen austauschen können, sich koordinieren können, dass eine offene Struktur besteht, wo ganz neue Leute, die sich interessieren, reinkommen können. Wo es Veranstaltungen geben kann, mit der Idee, dass das Thema Rassismus und antirassistischer, antifaschistischer Kampf nicht begrenzt, eng gesehen wird auf eben zum Beispiel Anschläge gegen Lager, gegen ausländische Menschen, sondern dass es die Faschisierung viel weiter geht, dass es zu einzelnen Themen vermehrt und vertieft Informationen gibt. Die nächsten Treffen, die es geben wird, das soll alle zwei Wochen stattfinden, an einem Sonntag, das nächste Mal am 4. April, das übernächste Mal am 18. April, beide Mal im Lehrlingstreff im Silke 55. Davon ist am 4. April ist vorgesehen, eine vertieftere Diskussion zu führen zu der Veranstaltung, die es letzten Sonntag im Limmathaus gab, zu Drogen und Rassismus und zu dieser Diskussion und Veranstaltung heute Abend. Es soll also am 4. April um 7 Uhr abends im Rahmen dieses antirassistischen Kaffees vertieft diskutiert werden. Dann geht es weiter um 2. Mai und um 16. Mai, wobei am 16. Mai als Thema vorgesehen ist, über den eigenen Rassismus unter linken Einheimischen zu diskutieren, was ja vorhin an verschiedenen Beispielen auch schon gezeigt wurde, um was es da handeln könnte. Zum Beispiel beim Netz oder die mangelnde gemeinsame politische Arbeit und Zusammenleben von einheimischen und nicht einheimischen Leuten. Das wäre, glaube ich, mal das Wichtigste zum antirassistischen Café. Also das soll stattfinden, das nächste Mal am 4. April im Lehrlingstreff um Silke 55 um 7 Uhr abends. Wichtig ist, dass, wie sich das entwickelt, stark damit zusammenhängt, dass sich Leute daran beteiligen und dass sich viele verschiedene Leute daran beteiligen, die zu Antirassismus und Antifaschismus etwas tun möchten.
Das also der Vertreter des antifaschistischen Cafés, und es werden jetzt ein längeres halt, nein, da kommt noch jemand, sehe ich gerade, der wird sich sicher gerade selber vorstellen. Wir gehen wieder nach vorne.
Guten Abend. Es ist erstaunlich, wie viele Veranstaltungen letzte Zeit über Rassismus gegen Rassismus organisiert wurde. Offensichtlich ist eine Mode geworden. Ich komme vielleicht zu diesem Punkt nachher zurück. Zuerst vielleicht ein paar Sätze über Stopp Rassismus Komitee. Stopp Rassismus Komitee wurde gegründet Ende 91, vor allem im Umfeld von 1. Mai Komitee Zürich. Es sind linke Organisationen, aber auch ausländische Organisationen mitgemacht. Und das war seitens vor allem diese Anschläge in Deutschland, aber auch hier zugenommen wurde. Als wir diskutiert haben, was machen wir mit diesem Stopp-Rassismus-Komitee, hat man klar, also vor allem von ausländischen Seiten betont, dass wir nicht über Theorie von Rassismus oder was kann man dagegen machen und so, nicht solche Diskussionen führen, sondern konkrete Aktionen planen und durchführen. Das haben wir auch am Anfang gemacht. Unsere erste große Aktion war Restaurantbesuche. Restaurant in Zürich, wo eben keine Ausländer hereinlassen möchten oder mindestens draußen so gegeben haben. Wir haben in einer Aktion innerhalb einen Abend vier solche Restaurants besucht. Also mit großem Erfolg. Wir wurden, also zuerst waren die ausländischen Kolleginnen und Kollegen Restaurant hineingegangen. Die haben nicht so große Reaktion. Und das war auch die ganze Aktion, haben wir auch Medien informiert. Und seitdem hören wir nicht mehr in Zürich ein Restaurant, einen Ausländer nicht hereinlässt. Das können wir als Erfolg verbuchen. Ob das richtig ist, das kann ich nicht persönlich beurteilen. Aber mindestens Aktion, dagegen irgendetwas gemacht haben, war wichtig, vor allem am Anfang. Zweite konkrete Aktion war, Flüchtlingsheime zu besuchen. Wir haben versucht, alle Flüchtlingsheime in Zürich, Umgebung in Zürich besuchen. Wir haben genau gleiche wie Nottelefon, eine Telefonnummer eingerichtet. Wir haben Kleber gemacht, wir haben x verschiedene Flüchtlingsheime besucht. Ich weiß nicht wie viel, aber wir haben ziemlich viele Flüchtlingsheime besucht und denen Telefonnummer bekannt gegeben. Problem war vor allem diese Leute, wo verunsichert waren, Angst vor einem Anschlag haben, irgendwie zu zeigen, dass sie nicht in der Schweiz allein sind, dass es auch andere Leute gibt, wo gegen Rassismus sind. Es war ein Ziel und anderes Ziel, wie gesagt, unsere Telefonnummer bekannt zu geben, damit, wenn irgendetwas passiert, uns zurückgerufen wird. Bis jetzt wurde keine zurückgerufen wie andere Telefone. Wir haben auch weitere Demos gegen Rassismus organisiert, mitgemacht und so weiter. Es waren Zeiten, wo wir eben effektiv aktiv waren. Wir haben auch in dieser Zeit verschiedene Aktionen diskutiert und geplant, aber leider nicht durchgeführt oder nicht durchführen konnten. Zum Beispiel, wir möchten eine Aktion machen, Rassismus in Gewerkschaften. Es gibt Rassismus, wie alle anderen linke Organisationen auch in Gewerkschaften Rassismus. Wir haben also bestimmte Aktionen geplant. Leider konnten wir das nicht durchführen. Das ist Detailfrage, warum wir nicht gemacht haben. Ja. Und wir haben weiterhin eine Diskussion geführt, einen Streik gegen Rassismus durchzuführen, also à la Frauenstreik 91, es war Mode. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten diskutiert und es war, also als Idee ist hängen geblieben. Und ein weiterer Punkt, wir haben immer wieder diskutiert, vor allem im Quartier, gegen Rassismus irgendetwas zu machen. Und also das ist mehr oder weniger gelungen. Also wir haben eben letzten Sonntag mit IG Kreis 5 diese Veranstaltung Drogen und Rassismus organisiert. Und wir haben versucht, eben Rassismusdiskussion in Quartierweisen, in Quartiervereinen und so irgendwie im Gang bringen. Nun, nach dieser Aktionphase haben wir langsam in dieser Stopp-Rassismus-Kommission angefangen. Also was ist eigentlich Rassismus? Es war auch Mode damals, also Rassismus unter dem Linke, also was ist das? Also da haben wir irgendwie gedacht, wir machen wir die sogenannte Aufklärungskampagne über Rassismus. Dann haben wir angefangen, eine Veranstaltungsreihe zu organisieren. Wir haben verschiedene Themen gewählt, zusammen mit dem Rassismus, aber nicht so viel, wie wir gewünscht haben. Und was weiß und ich, was
gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass es auch viele Veranstaltungen gibt in letzter Zeit,
in Stadt Zürich vor allem. Und es ist irgendwie Mode, wie diese Mode in Deutschland, diese Lichterketten zu organisieren und auf die Straße gehen vor dem Weihnachten oder während Weihnachten und meinen, also wir haben gegen Rassismus irgendetwas gemacht, damit die Sache erledigt. Ist, also genau gleiche ist bei uns passiert. Wir haben Veranstaltungsreihe organisiert gegen Rassismus und damit haben wir eigentlich unsere Aufgabe erfüllt. Frage ist natürlich, ob wir wirklich unsere Aufgabe erfüllt haben oder nicht. Diese Frage kann man nur beantworten, wenn wir mal, was verstehen wir unter Rassismus? Wenn diese Frage geantwortet wird, dann können wir also auch die zweite Frage beantworten. Einige meinen, Rassismus sei eine gesellschaftliche Krankheit, eine Krankheit, wo mit der Aufklärung geheilt werden kann. Also wenn wir mal Leute sagen, Rassismus ist schlecht, also wie Rauchen schlecht ist, also wir können x Leute sagen, Drogen ist schlecht, Rauchen ist schlecht, Trinken ist schlecht. Und wenn gute Leute meinen, ja gut, wenn Rauchen schlecht ist, hören wir auf, oder? Und genau gleich mit dem Rassismus, also wir sagen, Rassismus ist eine schlechte Sache und ist es unmenschlich, was weiß ich was. Und wenn wir mal so viele Möglichkeiten haben, so viel mal das wiederholen, dann Gesellschaft meint, ja gut, Rassismus ist schlecht, wir werden nicht mehr Rassismus. Das ist eine Möglichkeit natürlich. Andere Möglichkeit ist, das ist also wiederum Definition von Rassismus, also wie ich persönlich meine, Rassismus ist ein Bedürfnis von einem gesellschaftliches System, ein wirtschaftliches System, nämlich vom Kapitalismus. Rassismus entsteht nur wegen dieser Bedürfnis, weil hier ein wirtschaftliches System gibt, ein kapitalistisches System gibt. Und darüber könnte man diskutieren, das ist wichtig, finde ich, weil Problem ist, also wir haben immer wieder diskutiert, also warum direkt Betroffene reagieren nicht, warum direkt Betroffene, also ich meine Ausländer und Flüchtlinge, gehen nicht auf die Straße gegen Rassismus. Da sollte man sehen, einerseits gibt es Ergebnisse von diesen rassistischen Anschlägen, direkt Betroffene, also wo eben Ausländer sind, ich bin auch, und ich musste immer wieder in Kauf nehmen, wenn ich mal also rassistische Sprüche hinnehmen muss, überall, also auch wo ich arbeite, und das ist eben, es sind direkt Betroffene. Und wenn wir mal meinen, dass das also dieser Rassismus ein einziges Ziel hat, nämlich diese Dreckbetroffene, dann meinen wir auch Ärzte, also wir können mit dieser Dreckbetroffene irgendetwas machen, damit ist die Sache erledigt. Ich glaube aber, Rassismus hat ein anderes Ziel, ziemlich andere, das ist eben Spaltung von Gesellschaft, Spaltung von Arbeiterklasse, damit eben dieses Ausbeutungssystem weiterhin entsteht. Und ich glaube, das ist zweite Aspekt ist wichtig, also das ist nicht nur Betroffene, aber auch indirekt Betroffene, nämlich ganze Arbeitnehmerschaft, Arbeiterklasse, und mit diesem Rassismus, mit dieser Spaltung versucht Kapital, Arbeiterklasse spalten, dadurch eben dieses Ausbeutungssystem weitergeht, Ausbeutung weitergeht. Und deshalb finde ich, in erster Linie, wenn man gegen Rassismus irgendetwas gemacht werden soll, sollte man gegen dieses Ausbeutungssystem irgendetwas machen. Also das heißt, mit indirekt Betroffenen, mit der Arbeiterklasse gegen Rassismus irgendetwas machen. Und deshalb war ganze Diskussion im Stopp-Rassismus-Komitee, können wir irgendetwas machen gegen Rassismus in Gewerkschaften? Und diese Frage ist noch offen, was können wir machen? Oder eben ein Antirassismusstreik, also solche Ideen sollen wir weiterhin verfolgen. Gut.
Ihr habt gehört, ein Vertreter vom Antirassismuskomitee, und ich habe es vorhin schon sagen wollen, jetzt kommt dann der längere Vortrag der Leute von der Lupus-Gruppe.
Also gut, also wir sind von dieser ominösen Lupus-Gruppe. Weitere Aufklärung bekommt er auch darüber nicht. Wir freuen uns erstmal, dass wir in einem sicheren Drittland reden können, weil laut dem neuen zu beschließenden Asylverweigerungsgesetz, was ja Ende April in Bonn verabschiedet werden soll, gehört die Schweiz, also hier zum sicheren Drittland. Und ihr braucht euch also in Zukunft wahrscheinlich nicht über weniger Flüchtlinge Gedanken zu machen, sondern über mehr. Also ungefähr sind in Deutschland 400.000 Flüchtlinge, die nach dem neuen beziehungsweise schon nach den alten Asylverfahrensgesetzen kein Anerkennungsverfahren bekommen beziehungsweise ihnen das verweigert wird, und garantiert also mit dem neuen Asylverweigerungsgesetz beziehungsweise mit der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl deportiert werden. Abkommen mit Rumänien, mit Polen werden geschlossen, beziehungsweise mit den sogenannten sicheren Drittländern. Und unter anderem werdet ihr, sprich die Schweiz, wahrscheinlich auch eins von diesen sicheren Drittländern sein. Du hast ja gerade vorhin angesprochen, also die verschiedenen Versuche, Rassismus zu erklären. Und da gibt es ja sicherlich einmal so die traditionelle Erklärung, dass es ein Spaltungsmittel der Herrschenden ist, eben zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Strukturen beziehungsweise einer imperialen Weltordnung, ist sicherlich richtig oder verdammt viel dran. Es gibt eine andere Erklärung, die eher so sozialpsychologisch ist, die auch in Deutschland sehr beliebt ist, also die den Rassismus von unten und vor allem natürlich von Jugendlichen zu erklären, das hätte was mit Individualisierungsschüben, mit sozialen Defekten, also mit Sozialisationsproblemen zu tun. Und das müsste man nur mit einer besseren Pädagogik und einer besseren Aufklärung begegnen. Auf der Fahrt hierher haben wir die neueste Variante bekommen, und zwar die zurzeit diskutiert wird. Und zwar macht sich jetzt die Alt-68er, machen sich jetzt Gedanken, inwieweit sie selbst schuld sind, also an dieser neuen faschistischen Welle, und ob sie nicht irgendwie diese 20-Jährigen, 15- bis 20-Jährigen, ob sie die nicht also mit herangezogen haben, und zwar, weil sie damals, 68, zu radikal waren, zu viel Utopien vertreten haben, zu viele Tabus in Frage gestellt haben, Autoritäten angegriffen haben, überhaupt autoritäre Strukturen in Frage gestellt haben. Und also die 68er, die heute ja also sehr ein guter Teil sehr etabliert ist und sich mit dem System prima arrangiert hat. Also übt sich in Selbstbezichtigung, dass sie eigentlich die Brutstätte dieser jungen Generation von Faschisten ist. Und die letzte Krönung war dann eine Diskussion im Römer. Mittlerweile diskutiert ja auch die 68er Generation im Römer, das Rathaus in Frankfurt, unter dem Titel Frankfurt 1968. 25 Jahre danach, Utopien ohne Zukunft. Das Thema nationale Einheit war für ihn, ein Tabubeispiel. Als Folge habe es ein theoretisches und praktisches Vakuum gegeben. Die Frage des Nationalgefühls sei den falschen Leuten überlassen worden. Also die 68er diskutiert heute, inwieweit man also den aufkommenden Nationalismus nicht der Rechten überlässt, indem man ihn einfach selbst besetzt. Also was eine merkwürdige Art ist, über tatsächlich begangene Fehler der 68er-Bewegung nachzudenken. Aber dass man also einfach nur dem Nationalismus zuvorkommt, indem man einfach links besetzt, halten wir für eine ziemlich neue Variante, ja. Wobei ja da geschichtlich die SPD in den 20er und 30er Jahren oder auch die Kommunisten in den 20er, 30er Jahren in der BRD ein gutes Beispiel gegeben haben, wie sie geglaubt haben, dem Nationalsozialismus mit besonders feurigem Nationalismus, natürlich kommunistisch geprägt, zuvorkommen können, um dadurch die Nazis zu stoppen. Das nur als neueste Variante, also die in Deutschland irgendwie diskutiert wird. Wir versuchen nochmal an einem anderen Punkt jetzt, also was uns ja auch schwerfällt, also wo fangen wir jetzt an, euch zu erklären, was in den letzten Jahren passiert ist, oder auf dem Hintergrund dessen, also was wir in dem Buch geschrieben haben. Wir versuchen an zwei Punkten, versuchen ein bisschen konkreter einzusteigen. Was andere Fragen angeht, also so in Bezug auf Deutschland oder Schweiz oder was euch interessiert, das müssten wir eben dann in der Diskussion rauskriegen, weil für uns es auch sehr schwer ist, rauszukriegen, was interessiert euch, was ist an Informationen bei euch angekommen, beziehungsweise also was würde euch interessieren, also wenn wir schon mal da sind. Wir wollen das am Beispiel der Lichterketten, weil du hast die auch vorhin erwähnt, wollen wir nochmal deutlich machen, also in welchem Verhältnis wir die Entwicklung des Rassismus in den letzten Jahren in Deutschland begreifen und wo wir die Lichterketten einordnen würden. Lichterketten und andere Irrlichter. Millionen von Menschen sind auf die Straße gegangen und haben Flagge gezeigt. Gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt, für Toleranz. In einem Meer von Kerzenlichtern sollte das Bild vom hässlichen Deutschland ertränkt werden. Von Kiel bis München standen sie alle in einer Reihe, Gleiche unter Gleichen, ohne Unterschied, nach Dienstschluss, nachdem die Arbeit getan war. Der Chef und seine Angestellten, der Arbeitgeber und seine Gewerkschaft, die SPD und ihre Grünen, die Polizisten und ihre Demonstrantinnen. Praktizierte Sozialpartnerschaft. Ein Solidarpakt der Straße. Es kam zusammen, was zusammen geht. Wenn es um das Ansehen Deutschlands geht, kennt auch das anständige Deutschland weder Leichtlohngruppen noch Spitzenverdiener, weder Hausbesitzer noch Obdachlose, weder politisch Verantwortliche noch politisch Folgsame, weder Waffenproduzenten noch Gewaltfreie. Es gibt wieder etwas Höheres als Klassen, Geschlechter und andere Unversöhnlichkeiten. Die zur Natur gewordenen Ordnung von oben und unten, arm und reich, demonstrierte hier Gemeinsamkeit, Verbundenheit eben.
Muss ich jetzt ausmachen? Fragte eine Frau die andere, als sich der Zeiger kurz vor 18 Uhr auf die volle Stunde zubewegte. 5 Minuten lang, so sieht es die Regie vor, sollten alle Lichter erlöschen. Jetzt wohl, weist der Familienvater die Seinen an. Die Bestrahlung am Fernsehturm, Marienkirche, Dom, Siegessäule und Brandenburger Tor ist schon ausgeknipst. Frankfurter Rundschau vom 2. Februar.
Platzen wir ein wenig voreilig und ungeduldig in diese wunderbare Choreografie ein. Kann sich irgendjemand daran erinnern, dass sich Ähnliches in Hoyerswerda, Mannheim-Schönau oder Rostock ereignete? Ist es wirklich ein Zufall, dass die Lichterketten mit dem Allparteienkompromiss vom 6.12.92, also mit der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, zusammenfallen? Ist es ein Zufall, dass dieselbe Polizei unter deren Schirmherrschaft